Das Thema letzte Woche war, der Predigt war, wer ist würdig? Wer ist wirklich würdig? Und der Text war aus dem Lukas Kapitel 7. Ich würde nicht lang darüber sprechen, aber es war die Geschichte, wo ein Hauptmann hört, dass Jesus in die Stadt gekommen ist. Und er hat gedacht, ja, hier bin ich ein römischer Hauptmann, feindlich, die Juden sind mir peinlich gegenüber. Und diesen Jesus hat so eine Vollmacht zu heilen und alles, mein Diener ist krank. Und ich möchte Jesus bitten, dass er kommt und das ihm heilt. Aber ich traue mich nicht so, ich würde einige Freunde, Ältesten, jüdische Ältesten, die mir gut wohlgesinnt sind, schicken zu Jesus. Und die sollen ihn bitten, dass er kommen soll. Und das hat er getan. Die gingen ihn hin und diese jüdische Ältesten kommen zu Jesus und sagen, Jesus, dieser Mann ist ein römischer Hauptmann und sein Diener ist todkrank. Aber er ist würdig. Er ist würdig. Der hat es verdient, dass du ihm hilfst. Er liebt unsere Nation, hat sogar unsere Synagoge gebaut. Er ist würdig. Und Jesus geht mit und dann ist er unterwegs, kurz vor dem Haus von diesem Mann, diesen Hauptmann, und ich schicke noch Freunde. Und die Freunde kommen zu mir mit einer anderen Botschaft. Er sagt, du brauchst nicht in meinem Haus zu kommen, denn ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach kommst. Ich bin nicht würdig. Aber ich weiß, dass du Vollmacht hast. Ich bin Befehlshaber. Ich weiß, wie es mit Vollmacht ist. Ich gebe Befehle, die müssen gehorchen. Und du hast Vollmacht. Du kannst nur ein Wort sprechen. Und mein Diener wird geheilt werden. Und als Jesus das hörte, er war sehr bewegt, tief beeindruckt, weil er dachte, die Leute sind immer da, grapschen und alles. Und dieser eine, so eine Einstellung, so eine Demut, ein Hauptmann. Die Juden haben gesagt, der hat es verdient, der ist würdig. Und er sagt, ich bin nicht würdig, aber du bist würdig. Und das hat ihm so angesprochen, weil dieser Hauptmann, ein Römer, hat etwas geschnallt und begriffen, was die meisten Juden nicht begriffen haben, dass Jesus Vollmacht hat von Gott. Ja, offenbart Gott in dieser Welt. Und dass, ja, dass wir nicht würdig sind, sondern er. Und wenn wir eigentlich ihm unterordnen, dann entdecken wir unseren wahren ewigen Wert. Wenn wir uns demütigen. Wenn wir uns stolz machen und angeben, dann nicht. Erst wenn wir uns demütigen vor Gott, dann entdecken wir unseren wahren Wert in ihm. Jesus ist würdig. Auf alle Fälle, das war das letzte Mal. Er ist würdig. Und wir haben ein Lied gesungen am Anfang. Ist gleich in der Nähe? Oder, nee, ich glaube, du hast es erwähnt mit Offenbarung. Ja, Offenbarung Kapitel 5 hat er erwähnt, aber ab Offenbarung 4. Wir sehen, dass dieses Thema kommt immer wieder in der Bibel vor. Du bist würdig. Würdig ist das Lamm. Würdig ist Gott, der Schöpfer. Es kommt so oft vor, vom Anfang bis zum Ende der Bibel und vor allem in Offenbarung. Weil Johannes hat eine Tour vom Himmel bekommen und da dieses Thema wiederholt sich ständig. Du bist würdig, du bist würdig. Wofür ist Gott würdig? Es steht hier in Offenbarung Kapitel 4, Verse 10 und 11. Ich lese vor. Steht da, er hat diesen Blick im Himmel. Große Schar ist da und auch 24 Ältesten sind direkt vor dem Thron. Und sie fallen vor dem, der auf dem Thron sitzt. Um den anzubeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron. Und sie sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens Namen waren sie und sind sie erschaffen worden. So, die sagen, du bist würdig, weil du alles erschaffen hast. Alles kommt von dir, wir kommen von dir. Alles, was wir sehen und haben, kommt von dir. Und du bist auch würdig für unsere Anbetung. Er ist anbetungswürdig. Und das ist das Thema, das ich ansprechen möchte heute. Was in aller Welt ist Anbetung? Das ist kein gängiges Wort heutzutage, oder? Die meisten können nichts damit anfangen. Anbetung. Kannst du nächste? Was ist Anbetung? Weil es gibt gewisse Worte, die heutzutage wenige Menschen können mit anfangen. Zum Beispiel heilig. Du gehst zu Leuten und sagst, willst du heilig sein? Was in aller Welt ist heilig? Die können nichts damit anfangen heutzutage. Und ein anderes Wort ist Anbetung. Das ist so altmodisch, überholt, nicht mehr aktuell. Anbetung. Was in aller Welt ist Anbetung? möchte deswegen darüber sprechen, dass wir erkennen, was da drin steckt und was es mit unserem Leben zu tun hat. Und was für eine Bedeutung unser Leben hat. Steht hier in Johannes 4, 23, Jesus redet mit einer samaritischen Frau und er sagt diese Worte: Es kommt aber die Stunde und es ist schon jetzt da und auch jetzt heute, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch Gott, den Vater, sucht solcher seine Anbeter. Anbetung ist ein großes Thema, wichtiges Thema. Gott sucht Anbeter. Warum? Braucht Gott sowas? Nee, er braucht überhaupt nichts. Wir brauchen das. Aber man könnte sagen, naja, das haben wir schon gemacht, oder? Gottesdienst, wir fangen immer mit Anbetung an und wir singen Lieder zu Gott an. Ist das nicht genug? Ah, es viel mehr steckt in diesem Wort Anbetung. Und ich möchte darüber sprechen. Weil manchmal, nein, nicht nur manchmal, wahrscheinlich sehr oft in Gemeinden, am Anfang singen wir Lieder, Anbetungslieder am Anfang, ja, um Gott anzubeten. Aber manchmal ist es eine Art Platzfüller. Ne? Platzfüller, so einfach, ja, viele Leute kommen spät und wir machen Anbetungslieder am Anfang, dann können sie reinkommen. Und das ist nicht der Sinn von Anbetung. Wir müssen wirklich überlegen, wirklich bete ich dem Herrn an, lege ich meine Gedanken auf ihn und singe diese Lieder vom Herzen, oder ist es nur ein bisschen Unterhaltung, bevor es wirklich losgeht? Da müssen wir wirklich diese Fragen haben. Warum singen wir so Loblieder am Anfang des Gottesdienstes? In Psalm 100, da steht hier, der Psalmist schreibt diese Worte, Verse 3 und 4. Erkennt, wir singen, wir loben Gott, dass der Herr Gott ist. Erkennt, dass er Gott ist, bewusst wird. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Wir haben diesen Spruch in Deutsch, was? Ein selbstgemachter Mensch, oder? Ich habe selber alles geschafft. Nein, nee, eigentlich nicht. Er hat uns gemacht und alles, was wir sinnen haben, kommt von ihm. Deswegen beten wir ihm an. Sein Volk und wir sind das Volk und die Herde seine Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preis ihm in Dank. So, es steht da, zieht in seinem Hof, in seine Toren mit Dank und Lobgesang. Deswegen singen wir am Anfang. Es sollte der eigentliche Grund sein, aber leider kann es passieren, dass es nur zur Routine wird. Dass wir einfach zusammenkommen, da ist viel los und alles. Und, naja, Routine und wir nehmen es selbstverständlich gedankenlos. Deswegen müssen wir wirklich darauf achten, bete ich wirklich dem Herrn an. Oh Gott, hilf mir, dass es wirklich vom Herzen zu dir kommt. Es gibt einen Spruch auf Englisch, ich übersetze auf Deutsch. Das Englische heißt, Familiarity often breeds contempt. Das bedeutet, Gewohnheit, Vertraulichkeit führt oftmals zur Geringschätzung. Das passiert so oft, oder? Ganz ehrlich. Das kenne ich schon. Und das können uns auch Christen, die es wirklich ernst meinen, wir gehen im Gottesdienst der gleiche Rhythmus. Und dann ist es einfach Geringschätzung. Wir nehmen es nicht mehr wahr. Und deswegen möchte ich darüber sprechen. Was ist wahre Anbetung? Dass wir neu darauf fokussieren und wissen, was für eine Bedeutung es in dem Leben haben soll. Ich denke, an einigen Stellen der Bibel werden davor gewarnt, dass nicht die Routine oder Gewohnheit uns abstumpft. Ein klassisches Beispiel davon ist das Volk Israel. Gott führt sie aus Gefangenschaft, Sklaverei, aus einer mächtigen Hand. Und Mensch, das war ganz toll am Anfang. Gott führte sie in wie? Eine Wolkensäule tags und nachts war es eine Feuersäule. Wow, Gott führt uns. Sie waren bestimmt total im Staunen versetzt, begeistert. Und dann, ja, was essen wir hier in der Wüste? Dann jeden Tag kam der Manna aus dem Himmel. Brot aus dem Himmel. Und die haben genug zu essen gehabt. Meint ihr, die waren begeistert? Ich bin ganz sicher. Gott führt uns. Auf wunderbare Art und Weise. Und der Manna, jeden Tag werden wir versorgt. Wunderbar. Wie lange hat das gehalten? Wenn man die Geschichte kennt, nicht lang. Ganz schnell, die haben sich daran gewöhnt. Die haben Gottes Führung missachtet, nicht ernst genommen. Und der Manner, ach, die haben nur geklagt darüber. Ach, wieder Manner. Wieder und wieder. Gewohnheit führt zur Geringschätzung. Und das kann uns genauso passieren. Deswegen ist die Geschichte da geschrieben. Und ganz ehrlich, meine ich als Pastor, ich habe Verantwortung, ich komme in die Gemeinde, okay, ich muss die Predigt vorbereiten, oh, ich habe das zu machen, ich muss mit jemandem so sprechen. Und oftmals sitze ich hier vorne und Gott spricht zu meinem Herzen. Ich bin da und ich fange an zu singen, oh, was da, oh, manche Ton, wie ist das, wie läuft denn das? Und Gott spricht zu meinem Herzen, Rocco, warum bist du da? Ich bin hier, um dich anzubeten, echt? Ja, eigentlich danke für die Erinnerung. Aber manchmal kann ich so abgelenkt werden, warum bist du da? Und dann oftmals versuche zu der Einstellung zu kommen, gut, ich soll die Predigt haben oder das und das und das, aber zuerst bin hier, dich anzubeten, dir neu zu begegnen. Ich hoffe, dass es nicht zu einfach gedankenloser Routine wird für uns. Und deswegen möchte ich darüber sprechen, über Anbetung. Was ist es, was ist darin, kann man sagen, beinhaltet Anbetung? Und was? Warum braucht Gott überhaupt unsere Anbetung? Habe ich schon vorhin gesagt. Braucht Gott etwas? Nein. Alles kommt von ihm. Wir sind von ihm erschaffen worden. Und alles, was wir haben, kommt von ihm auch. Gott braucht gar nichts. Aber wir brauchen das. Anbetung ist ein Teil von unserer Berufung, unserer Bestimmung, warum Gott uns erschaffen hat. Unser Lebenssinn steckt da drin, ist daran verknüpft. Und deswegen ist Anbetung so wichtig. Und ich werde das gleich erklären. Wenn wir ein Zufallsprodukt sind, dann gibt es keinen Sinn. Wenn wir einfach durch einen kosmischen Unfall ausgelöst worden sind, es gibt keinen Plan, es gibt keinen Sinn, es ist nur dumme Einbildung. Das sagen einige bekannte atheistische Prediger, kann man sagen. Eine heißt Professor William Provine. Hör mal zu, das ist, viele Atheisten wollen es nicht so wahrnehmen, aber das ist, was du sagst. So, lasse mich meine Ansichten über das, was die moderne Evolutionsbiologie uns sagt. Es gibt keine Götter, keine zielgerichteten Kräfte irgendeiner Art, kein Leben nach dem Tod. Wenn ich sterbe, bin ich mir absolut sicher, dass ich völlig tot sein werde. Das ist einfach alles. Das wird mein Ende sein. Es gibt keine letzte Grundlage für Ethik und keinen letzten Sinn im Leben. Das klingt schön, oder? Ich glaube, viele wollen es nicht so weit denken, auch wenn sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Es gibt keinen Sinn. Und Richard Dawkins und andere, der Mensch hat sich schon immer die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Das Leben hat kein Design, keinen Zweck. Es ist ein Unfall. Weder Gutes noch Böses, nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit. Bitte überleg's mal. Wenn wir kein Schöpfer ist, keiner, der anbetungswürdig ist, dann hat es keinen Sinn. Nur Einbildung, um uns abzulenken. Sinnlos. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Sinn gibt. Sogar die größten Wissenschaftler, die je gelebt haben, die die Grundlage für die moderne Wissenschaft gelegt haben, können etliche nennen. Newton, Max Planck und ich könnte eine Menge. Die haben gesagt, nee, da ist eine Ordnung da, da ist ein Design, das wir sehen, ergibt einen Sinn. Und die haben sehr oft über Wissenschaft geschrieben, aber auch sehr viel über Gott geschrieben. So, denke nicht, dass alle diese Einstellung haben. Aber deswegen beten wir Gott an. Wir sind kein Zufallsprodukt. Es gibt einen Sinn. Und Anbetung hilft uns, diesen Sinn zu erkennen. Es gab einen Mann, der total überwältigt war, auch der diese Ordnung gesehen hat und gemerkt hat, wir sind besonders in Gottes Augen. Er hieß David. Habe ich es nicht hingetan? Ja doch, Kapitel 8, Vers 5. David schreibt in einem Psalm von Gott, und er merkt, dass Gott dem Menschen eine Sonderstellung gegeben hat. Am Anfang schuf er den Menschen in seinem Ebenbild. Kein anderes Geschöpf. Der Mensch ist in seinem Ebenbild erschaffen. Und alles ihm untertan. Er sagt, ihr sollt es verwalten, ihr seid hier zuständig. Und David staunt sich darüber. Der war im Staunen versetzt und er schreibt diese Worte in Psalm 8, Vers 5. Er schreibt, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Nein, der eine hat gesagt, endlose Gleichgültigkeit. Nein, er ist nicht gleichgültig, er hat eine besondere Stellung für uns. Und David hat es erkannt. Und er sagt, ich bin erstaunt. Was sind wir, dass wir so besonders bei dir sind? Er hat auch diese Bedeutung wahrgenommen. Ich hoffe, dass wir es wahrnehmen. Und unser Lebenssinn aber ist an Anbetung verknüpft. Oftmals kommen Menschen zu mir, wir sagen, ja, was ist der Sinn des Lebens? Und Menschen, die nicht an Gott glauben, sagen, ja, sag mir mal, was ist der Sinn des Lebens? Sag mir, was ist der Sinn des Lebens? Und ich sage, der Sinn des Lebens ist, den Zweck zu erfüllen, wofür wir erschaffen worden sind. Okay, was ist denn das? Warum hat Gott uns erschaffen? Hat er was gebraucht? Diener? Überhaupt nicht. Er braucht gar nichts. Er hat uns erschaffen als ein Objekt seiner Güte und Liebe und Freude. Gott hat alles, er schafft alles, aber er wollte Träger haben und sagen, es macht mir mehr Freude, wenn meine ganze Schöpfungskraft, dass jemand es tragen kann. Und deswegen hat der Mensch uns erschaffen. Ich meine, Gott uns erschaffen als Menschen, als Träger. Vielleicht ein Beispiel, das ich oft benutze, und ihr könnt es vielleicht weitergeben, falls jemand fragt, was ist der Sinn des Lebens? Sagen wir haben eine sehr begabte Modeschöpfer. Weißt du, ich bin nicht der Typ, die sowas anschauen im Fernsehen. Aber es gibt solche Programme, so Models, und die gehen den Wahlgang hin und her. Und er ist ein sehr begabter Modeschöpfer. Und er hat so super Ideen und Fähigkeiten. Und er macht eine super neue Mode, so Kleid. Okay, schön. Und ich tue das auf den Bügel und hängt das da an eine Stange. Wie würde ich sagen? Nicht besonders, ne? Es kommt nicht zur Geltung. Da kann man es wirklich nicht schätzen. Nur eine tote Kleiderbügel an der Stange. Nee, was? Ein guter Modeschöpfer, was will er? Ein lebendiger Model. Ja? Okay, jetzt habe ich mein Geschöpf. Sieh das bitte an. Sie trägt es. Läuft damit. Dann kommt es zur Geltung. Dann wird es wirklich, was ist das Wort, das ich sagen will? Ja, es kommt wirklich zum vollen Ausdruck halt. Ne? Wow, ein Träger. Und jetzt kann ich wirklich schätzen, was dieser Meister gemacht hat. Gott ist der Meister, ihr alle Meister. Er hat uns erschaffen, seine Models. Er braucht uns nicht, aber er sagt, ich habe diese ganze Fantasie in Liebe, in Güte. Ich möchte, dass ihr Menschen es tragen. Dass es zur Geltung kommt. Und dass wir besonders Freude machen. So, das ist eine tolle Sache. Wir sind Gottes Models, wir sollen sein. Deswegen hat Gott den Menschen erschaffen. Das ist unser Lebenssinn, seine Models zu sein. Ja. Der Mensch wurde erschaffen eigentlich für diesen Zweck. Das ist ein Teil von unserem Aufbau. Anbeter zu sein. Der Mensch ist ein erschaffener Anbeter, steckt in unser Wesen. Und das merken wir. Wenn wir nicht Gott anbeten, der Schöpfer Gott, dann die Mensch macht andere Götter in ihrem eigenen Ebenbild, das in ihr Schema passt. Wie zum Beispiel unser Freund aus Indien. Wie viele Tausende von Göttern haben sie da geschaffen? Ne? Massenweise Götter, nach meinem Bild, nach meinem Stamm und so weiter. Wenn wir nicht den wahren Schöpfergott anbeten, den ewigen Schöpfergott, dann beten wir andere. Wir machen andere. Das steckt in uns drin. Und wenn Menschen Gott nicht anbeten wollen, viele sagen, ach, pfeife auf Gott und Götzen, dann bete ich die Natur an. Das gibt viele, die das machen. Oder in Deutschland, Fußballgott. Habt ihr schon mal davon gehört? Manche Leute denken, ach, das ist nur lächerlich gemeint. Nein, ist es nicht lächerlich. Fußball ist wirklich ein Gott für viele Menschen. Es bestimmt ihr Leben, füllt ihre Aufmerksamkeit. Alles hängt davon ab. Dass, wenn es sowas, so eine Einstellung, so einen Platz einnimmt, das ist eine Götze, der Fußballgott. Oder andere Leute ist es Erfolg, Anerkennung, ihr Gott. Geld, die Bibel sagt, du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Du musst deinen Gott entscheiden, für welchen Gott du haben möchtest. Gott oder Geld, Materialismus, das ist auch eine Götze. Sogar in Kolosser Kapitel 3, Vers 5, steht da, diese Habgier, diese materialistische Gedankenart, Einstellung ist Götzendienst. Steht hier eine Reihe von Sünden, die ganz schlecht sind, die Gott verurteilt. Und dann steht am Schluss, und Habsucht, die Götzendienst ist. Oh, hast du das gewusst? Ja? Ein was? Ein Oh. Oh well. Ach, Vater, wir machen alle möglichen Götter. Aber Habgier ist auch eine Götze auch. Allein der Schöpfergott ist der wahre Gott. Ne? Und alles andere ist Götzendienst. So, der Mensch ist ein erschaffener Anbeter. Und sogar Menschen, die behaupten, Atheisten zu sein. Es gibt sehr große Diktatoren, atheistische Diktatoren, die Menschen verfolgt haben, die an Gott geglaubt haben, aber die haben ihre eigene Gottheit erschaffen. Denke an Stalin. Stalin, alle verfolgt, die an Gott glaubten und anbeteten. Dafür hat er sich selbst zur Gottesstellung erhoben. Er hat ein jämmerliches Tod gehabt, aber zu Gott und seinem System, seiner Partei zu einem Gott gemacht. Mao Zedong auch und so viele andere. So auch Menschen, die behaupten, Atheisten zu sein, die bauen ihre eigenen Götter. Die zerfallen früher oder später. Ich wollte nur sagen, der Mensch ist ein erschaffener Anbeter. Und wenn wir das nicht anerkennen, dann fangen wir an, etwas anderes anzubeten als den wahren Gott. Und dann unser Lebenssinn irgendwie kommt in eine Krise. Deswegen in der Bibel, das ist ein Hauptthema, immer wieder. Diesen wahren Gott offenbart sich in dieser Welt durch Propheten, seinen Willen, durch sein Wort. Er offenbart sich auf eine fassbare Art und Weise in der Person, in Jesus Christus, damit wir ihn kennenlernen können und dass wir den Dank und diese Anbetung an der richtigen Adresse schicken. Das ist eine Geschichte in Apostelgeschichte 14, Vers 15. Ein Beispiel davon. Paulus ist unterwegs mit einem Team von Evangelisten, die gehen durch Kleinasien, von Stadt zu Stadt, und da war Götzendienst normal. Ich meine, das ist leider in der Welt normal. Wenn wir den wahren Gott ablehnen, dann beschaffen wir uns andere Götter. Das sind massenweise. Vor allem, wenn sie kommen in eine Stadt in Kleinasien und Paulus, die predigen das Evangelium von Jesus, und da ist ein Mann da, der von Geburt an gelähmt war. Und Paulus sieht ihn und sagt, oh Gott, ich glaube, Gott möchte dich heilen. Und er sagt, steh auf. Und der Mann springt hoch, der nie gelaufen ist, springt überall rum und hängt an Paulus und seine Kollegen. Und die Stadt war ganz begeistert. Und die waren so begeistert, damals war Griechisch die Handelssprache, die Menschen benutzt haben. Aber die sind so begeistert gewesen, die fangen an, in ihre regionale Sprache zu sprechen. Und Paulus und seine Kollegen haben es nicht verstanden. Er sagt, was sagen Sie? Die haben nicht verstanden, worum es ging. Und dann kommt ein Priester mit Tieren, die wollen ihm opfern. Er sagt, ihr seid Götter. Oh, dann haben sie es verstanden. Was haben die gemacht? Die haben ihre Kleider zerrissen. Sie laufen um die Gegend. Und dann sie sagen den Menschen, wir sind deswegen hier, um euch zu predigen. Er sagt diese Worte. In Apostelgeschichte 14, Vers 15. Er sagt, wir sind hier gekommen, das Evangelium verkündigen euch, damit ihr von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. So er sagt, wir sind hier da, damit ihr diesen Dank und Anbetung an der richtigen Adresse schickt und nicht eine falsche. So, wenn wir den lebendigen Gott nicht anbeten, dann werden wir etwas anderes anbeten, auch einen falschen Gott. Okay, ich möchte abschließen mit ein paar Gedanken darüber, was ist wahre Anbetung? Dass wir vielleicht mehr darüber vorstellen und mehr schätzen. Zum Beispiel singen. Gott liebt es. Das ist toll, aber wir haben Menschen aus dem islamischen Hintergrund, die sagen, du sollst traurig sein, Gott liebt unser Singen nicht. Aber Gott, der lebendige Gott, liebt es, wenn wir glücklich sind und ihm singen. Und deswegen singen wir. Auch wenn wir beten, mit ihm sprechen und einfach ihm unser Dank geben. Das ist Anbetung, das Gott gefällt. Aber, hör mal gut zu, wenn wir nur schöne Lobpreislieder singen und schöne Worte beten und unser Leben nicht damit übereinstimmt, dann ist es wertlos. Das hat Jesus gesagt. Er sagte, warum sagt ihr Herr, Herr und tu nicht, was ich sage? Wenn unser Leben nicht mit unserer Anbetung übereinstimmt, ist es wertlos. So, das ist etwas Anbetung, dass wir mit unseren Worten, Lieder, unser Dank zu Gott ausrichten vom Herzen und es stimmt mit unserem Leben überein. Ein anderes Zeichen der Anbetung oder etwas, das uns Bewegung oder etwas uns zeigt, dass wir wirklich zur Anbetung erschaffen worden sind, ist diese Eigenschaft, die wir alle haben. Es steckt in uns alle diese Drang zu staunen. Ich weiß nicht, wie wir es nennen. Wir sagen auf Englisch das Wort staunen. Ah. Wisst ihr, warum es ah heißt? Ah, wenn du wirklich begeistert bist. Ne? Ah. Staunen, das steckt in den Menschen drin. Und das ist eine Eigenschaft oder etwas, das uns daran erinnern soll. Wir sind von Gott erschaffen als Anbeter. Und wenn wir ah haben, vielleicht einen schönen Sonnenuntergang oder etwas passiert, ah, das ist etwas, das sagt, etwas in dir will anbeten. Und dass wir das in die richtige Adresse schicken. Ich habe etwas gedacht, um vielleicht das ein bisschen bildlicher zu machen. Ich kann es wirklich etwas empfehlen. Geh zu YouTube. Das habe ich gemacht hier. Nur ein paar Ausschnitte. Und tipp die Worte ein. Taube Menschen hören das erste Mal. Oder blinde Menschen oder farblinde Menschen sehen Farben das erste Mal und die Reaktionen. Ich sagte, ich könnte stundenlang die Sachen anschauen. Es ist so bewegend, wenn diese Staunen, Menschen in Staunen kommen. Und sie wissen nicht, wo sie richten sollen, aber das ist so bewegend. Das ist ein Grundbestandteil von echter Anbetung. Staunen. Kann ich das vorführen? Nur ein paar Beispiele. Taube, wenn er hört.
How does that feel? Is there any pain, pressure, discomfort? Do you want to cry?
Okay, I'm good. Is there any pain, pressure? Two. One. Hat.
Yellow. Yes. Like green. Orange.
Yes.
Like, I don't know, like purple or pink.
That's blue.
Oh my God.
Oh my God, they work on us. Oh my God. Oh my God, it's really beautiful.
Oh my God. Wow. Oh my gosh, they're beautiful. Everything is so much color. Thank you so much. Oh my gosh. Oh my God. They're just like, they're popping. There's so much color. Oh my God.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich weiß schon, oftmals Leute sagen, es ist leichtfertig. Aber das ist, was tief drin ist. Wir sind für Anbetung erschaffen. Und auch diese Menschen sind erstaunt. Oh mein Gott. Auch wenn die es nicht ganz verstehen. Oh mein Gott. Danke. Das, ich hoffe, dass wir diese Einstellung haben, weil wir Anbetung haben. Oh mein Gott, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wem es gehört. Danke. Anbetung, das steckt in uns. Und wir, die Ewigkeit ist in dem Herzen. Wir sollen Menschen über diesen Gott erzählen. Ich möchte abschließen mit einem letzten Beispiel von Anbetung. Der Grundelement von Anbetung. Und dürfen wir nicht vergessen, es ist nicht immer so schön wie da. Aber ein Grundelement, dass wir nicht vergessen, was wahre Anbetung ist. Nicht nur ein gutes Gefühl, ein tolles Lied wurde gespielt, eine schöne Stimme. Anbetung ist etwas viel Tieferes. Und die Geschichte kommt aus dem Alten Testament. Und dann schließe ich ab. Das ist ein erstes Buch Mose. Und der Mann heißt Abraham. Gott ruft Abraham und sagt, ja, die Menschen überall, die beten so viele Götter an, die haben so viele Götter in ihr Ebenbild gemacht. Aber Abraham, wenn du dein Volk verlässt und die ergötzen und alles nur mich anbete, der Schöpfer Gott, ich würde dich segnen. Und ich werde eine große Nation aus dir machen. Und durch deine Nation werden alle Völker der Welt gesegnet werden. Ich werde einen Retter durch deine Familie schicken, wenn du diese Götzen verlässt. Und Abraham macht das. Es war nur ein Problem. Gott sagte Abraham, ich mache eine große Nation aus dir. Das Problem war, Abraham war alt und seine Frau war sehr alt. Wie soll das gehen, Gott? Er hat lange Zeit warten müssen, war das nicht leicht. Aber Gott hat ihm tatsächlich diesen verheißenen Sohn gegeben. Der ist Isaak. Wunderbar. Man könnte denken, kann nicht besser werden, oder? Und dann passiert etwas. In 1. Buch Mose 22, Gott sagt zu Abraham, Abraham, und er sagt, ja, hier bin ich, Herr. Nimm deinen Sohn. Dein Sohn, den du über alles liebst, deinen einzigen Sohn, nimm ihn zu dem Land Moria und opfere ihn dort aus Brandopfer auf eine von den Bergen, das ich nennen werde. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für Abraham war? Ich warte so lange, ich habe diese Verheißung und ich soll ihn opfern? Warum? Ich kenne Menschen, die das lesen und die sagen, warum macht Gott sowas? Liebt er sowas, so Menschenopfer? Nein, die Bibel sagt, er hasst sowas. Warum mag das hier bei Abraham? Weil Gott hat gewusst, eines Tages werde ich mein geliebter Sohn der Welt senden. Er wird für dich geopfert, genau auf diesem Berg, 2200 Jahre später. Ich schicke dir, wenn ich meinen geliebten Sohn für dich, für die Welt geben soll, um die Welt zu retten, du musst bereit sein, deinen Sohn für mich zu geben. Dann weiß ich, dass du der Richtige bist. Abraham geht. Er geht mit seinem Sohn, geht zu diesem Berg, ist bereit zu opfern und Gott sagt, stopp, ich sehe, du bist der richtige Mann. Tatsächlich, mein Sohn kann ich in die Welt geben durch deine Familie. Und dann Gott gibt ihm einen Ersatzopfer, der stirbt an seiner Stelle, um seinen Sohn zu retten. 2200 Jahre später, Gott schickt seinen Sohn zu dem gleichen Berg. Für ihn gab es kein Ersatzopfer. Er war der Ersatzopfer für uns, um uns zu retten. Auf alle Fälle, ich würde letzte Vers. Nachdem er sagte, Abraham, nimm deinen geliebten Sohn, opfer ihn. Er geht zu diesem Berg und lesen wir Vers 5 und das war's. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, die kommen an und Gott sagt, da ist der Berg, wo du deinen Sohn opfern sollst. Und Abraham sagt zu seinen Knechten, die mit ihm waren, er sagt, hier, bleibe hier mit den Eseln. Ich aber und die Jünger wollen dorthin gehen, und hör mal gut zu, und anbeten und zu euch zurückkehren. Abraham, das ist eine Lüge. Du wirst hingehen und anbeten? Du wirst deinen Sohn schlachten? Was für eine Lüge ist das? Es ist keine Lüge. Das ist Anbetung. Wenn wir Gott das Kostbarste, das wir haben, geben, ihm zur Verfügung stellen, das Beste, die erste Stelle geben, das ist das Grundelement von Anbetung. Und wenn es nicht da ist, ist es ziemlich wertlos. Wertlose Worte. Die Bibel sagt, lieb den Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Wesen an der ersten Stelle setzen. Erst dann ist die Grundlage dafür wahre Anbetung. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Deswegen wurde die Geschichte erzählt. Gott das Beste geben, alles ihm zur Verfügung stellen. Wir wollen zusammen beten.